Klassiker. So, nochmal hier kurz ordnen. Ja, guten Morgen. Ich freue mich wieder mal hier oben stehen zu dürfen. Ist schon ein bisschen länger her. Und viele haben es vielleicht schon im Boten gelesen. Es soll heute um das Thema gehen, das, denke ich, jeden von uns betrifft. Das funktioniert. Oder? Gut. Dann muss ich gucken, wie ich das hier vorne ein bisschen gehandelt kriege, weil ich will auch die Präsentation weiter drücken. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Genau, ich möchte mit euch drüber nachdenken, wer der Mensch ist. Und ist ein bisschen ein philosophisches Thema. Und wir werden uns auch ein paar Gedanken darüber machen, was die Philosophie dazu zu sagen hat. Und wollen aber am Ende dann ja einfach untersuchen, einfach mal reingehen in die Bibel, was sagt Gott über den Menschen. Und ich trage dieses Thema schon eine ganze Zeit mit mir rum, genau genommen schon länger als 5 Jahre. Und der entscheidende Moment damals war ein Beitrag am 23. Juli 2016 im SWR 3. Gedanken mit Annette Bassler, Mainz Evangelische Kirche. Einen Tag zuvor hatte ein Mann am Münchner Olympia-Einkaufszentrum 9 Menschen erschossen und zahlreiche verletzt. Und sie erläutert anhand einer Twitter-Nachricht, wie sich die Situation für die Betroffenen damals dargestellt hat und wie sie auf diesen Tag zurückblickt. Ich zitiere: Keiner hat gewusst, ob es ein Terroranschlag ist. Aber gefühlt war er da, der Terrorismus und die Angst. Aber gleichzeitig war da noch was anderes. Unsere Gesellschaft hat sich gewehrt. Und sie hat gezeigt, wie man ihn gewinnen könnte, den Kampf gegen den Terror. Münchner Moscheen waren offen und Hotels haben kostenlos Zimmer zur Verfügung gestellt. Meine Münchner Freundin wurde von Privatleuten nach Hause gefahren, weil kein Taxi unterwegs war. Kurzum, zwischen all dem Schrecken und Chaos hat sich ein Netz der Menschlichkeit über München gespannt und weit darüber hinaus. Ich habe die Hoffnung, dass wir die Herausforderung dieser Tage bestehen können, weil viele von uns trotz allem an die Macht von Liebe und Mitmenschlichkeit glauben. Ich war damals auch persönlich sehr mitgenommen von der Tat, von den Bildern und von der Unmittelbarkeit des Todes, der die Menschen so unerwartet getroffen hatte. Aber in dem Moment, als ich diese Gedanken aus dem Radio hörte, drehten sich meine Gedanken nur um das Wort Menschlichkeit, Mitmenschlichkeit. Ohne es vielleicht zu wollen, hatte Frau Bassler eine sehr interessante Definition von Mensch in ihrer Kurzbotschaft ausgesprochen. Und überhaupt, das brachte mich dann dazu, über dieses Wort mehr nachzudenken und überhaupt zu überlegen, wie wir mit Sprache und Begriffen umgehen. Ich denke, es ist gut, sich bewusst zu machen, wie selbstverständlich wir mit Sprache und Begriffen umgehen. Denn dabei übersehen wir, wie sie uns und unser Denken über gewisse Dinge verändern und langfristig prägen. Heute möchte ich mich mit dem Begriff Mensch auseinandersetzen und euch einladen, mit mir über das Phänomen der Sprache nachzudenken und in Gottes Wort zu schauen, was er über uns zu sagen hat. Einander zu verstehen und sich verständlich zu machen, stellt eine große Herausforderung für unser Miteinander dar. Die Wahrscheinlichkeit, den anderen zu missverstehen, aneinander vorbeizureden oder sogar wegen unterschiedlicher Sprachen überhaupt gar nichts zu verstehen, begegnet uns im Alltag ja immer wieder. Dabei sind es oft banale Dinge, die uns herausfordern, genau hinzuhören und gegebenenfalls nochmal nachzufragen. Seit einigen Monaten fällt dann durch das Masketragen auch noch die Mimik weg, was zu noch größeren Schwierigkeiten führt. Kommunikation ist deshalb herausfordernd, weil wir oft von unterschiedlichen Grundannahmen ausgehen. Das Wetter ist kalt. Vielleicht findet es jetzt gerade jemand schon kalt. Das Wetter ist warm. Vielleicht ist es für jemanden jetzt noch warm. Was bedeutet warm und kalt in diesem Zusammenhang? Oder eine aktuelle Frage im Gemeindekontext. Das Evangelium wurde ja in der schriftlich fixierten Form, wie wir es jetzt haben, in eine gewisse Zeit, in eine gewisse Mentalität reingesprochen. Und Zeiten und Mentalitäten ändern sich. Also muss das Evangelium diese Veränderung auch berücksichtigen. Aber in diesem Zusammenhang, was bedeutet Zeit, Mentalität, Evangelium und was bedeutet genau das zu berücksichtigen? Wenn wir miteinander in Familie, Freundeskreisen, Hauskreisen und in der Gemeinde sprechen, müssen wir uns immer im Klaren sein, dass der andere eine ganz andere Vorstellung von etwas haben kann als ich selbst. Und das führt dann zu unterschiedlichen Verständnissen. Es sind die Grundannahmen, die die Grundlage unseres Denkens bilden. Und demnach entscheiden wir auch. Ist die Bibel Gottes Wort? Ja, würden vielleicht manche sagen. Aber was bedeutet der Begriff Gottes Wort in dem Zusammenhang? Und hier können die Meinungen und die Grundannahmen wieder weit auseinandergehen. Begriffe werden geprägt, verstanden, gebraucht, umdefiniert, gesucht, gefunden, erfunden und begraben. Was darf man denn heute noch sagen? Diese Frage kommt ja in Gesprächen immer wieder. Und meiner Meinung nach ist sie ein Zeugnis von Unsicherheit. Einer Unsicherheit, womöglich missverstanden zu werden. Karl Marx, den möchte ich an dieser Stelle mal zitieren, der hat mit seinem Co-Autor Friedrich Engels in dem dritten Band der deutschen Ideologie folgende These aufgestellt. Die unmittelbare Wirklichkeit des Gedankens ist die Sprache. Unser Denken drückt sich also in Sprache aus. Sie trägt das Wesen des Menschen in sich und den tiefen Wunsch, sich dem Nächsten mitzuteilen. Wie Matthias Hennemann das in seinem Vortrag Umgang mit Menschen so schön zum Ausdruck gebracht hat, unsere Sprache schafft Realität. Etwas bis dahin Verborgenes wird erfahrbar. Und weil Sprache hier so ein grundlegendes Element darstellt, möchte ich noch einige Gedanken zum Thema Sprache vorwegschicken. In der Evolutionstheorie geht man davon aus, dass sich Sprache über einen langen Zeitraum entwickelt hat. Am Anfang waren Tierlaute und Ausrufe und die Sprache wurde peu à peu über Millionen immer komplexer, bis zu diesen komplexen Sätzen, die wir heute sprechen können, von denen wir einfach selbstverständlich ausgehen. Die Sprachforschung hat also dann angenommen, dass wenn sie die Sprachen der Welt untersuchen, je weiter sie zurückgehen, desto simpler werden die Sprachen. Aber es war genau andersrum. Die komplexesten Sprachen tauchen in dieser Zeit auf, die am ältesten weg ist. Also zum Beispiel Sanskrit, eine altindische Sprache, ist eine der ältesten nachweisbaren Sprachen der Menschheitsgeschichte und ist an Komplexität nicht zu überbieten. Somit kann man davon ausgehen, dass die Sprachentwicklung nicht immer mehr an Komplexität zugenommen hat, sondern eben von Anfang an komplett war. So berichtet auch die Bibel davon, dass Sprache schon von Anfang an zum Menschen gehörte. In 1. Mose 2, Vers 22 steht, und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu Menschen. Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Das, was Adam hier über Eva aussagt, sind seine Gefühle, seine Gedanken. Sie wurden zu Sprache. Und besser noch, sie wurden zu Kunst. Denn im Hebräischen steht dieser Abschnitt hier eigentlich in Gedichtform. Also Gott gab Adam nicht allein die Möglichkeit zu sprechen, sondern er gab ihm auch die Fähigkeit, mit Sprache kreativ umzugehen. Das wurde auch schon vorher klar, weil Adam ja allen Tieren des Gartens ihren Namen gab. Er hat sich also die Tiere angesehen und hat geguckt, wie verhalten sich diese Tiere, was sind besondere Charaktereigenschaften dieser Tiere. Und dann hat er überlegt, dann soll das Tier so heißen. Und eben deshalb nennt er auch Eva zunächst Männin, weil sie ist vom Mann. Sprache verbindet Menschen. Durch die gemeinsame Sprache war der Entwicklung von gemeinsamen großen Ideen und Konzepten keine Grenzen gesetzt. Und genau das war der Hintergrund auch dann für den Turmbau zu Babel. Daher zerstörte Gott genau die Einheit der Sprache, als der Größenwahn der Menschen außer Kontrolle war. Gott schuf viele unterschiedliche Sprachen und gab sie den Menschen ein. Diese Sprachenverwirrung zerstreute die Menschen und führte zur Bevölkerung der ganzen Erdoberfläche. An dieser Stelle noch ein weiteres Zitat von Marx: Ideen existieren nicht getrennt von Sprache. Um solch ein großes Projekt wie den Turmbau zu Babel durchzuführen, war die Sprache eine elementare Basis. Diese Basis zerbrach nach der Sprachenverwirrung und man musste sich notgedrungen trennen. Dieses Prinzip hält bis heute an. Es ist für uns Menschen sehr wichtig, eine Sprache möglichst vielen Menschen bekannt zu machen, damit man sich über Ländergrenzen hinweg verständigen kann. Um Jesu Geburt zum Beispiel war Griechisch die einende Sprache des Mittelmeerraums. Aber unabhängig der Sprache stützen auch wir Christen uns größtenteils auf eine gemeinsame sprachliche Basis, die biblische Überlieferung. Doch auch da gibt es ja in der Praxis oft Sprachenverwirrungen. Im Hauskreis zum Beispiel entsteht bei uns hin und wieder folgendes kurzes Gespräch. Bei mir steht da gerechtfertigt. Bei mir befreit von aller Schuld. Bei mir steht da was ganz anderes. Es gibt inzwischen so viele unterschiedliche Übersetzungen, dass man manchmal wirklich den Überblick verlieren kann. Und da wird ein Gespräch über ein und dieselbe Bibelstelle dann oft zum Deutschgrundkurs. Bei all der Tiefe, die durch die verschiedenen Übersetzungen entstehen kann, geht jedoch etwas Essentielles verloren: die Vergleichbarkeit. Und um das wiederherzustellen, die Vergleichbarkeit, gibt es ein kleines Hilfsmittel. Neudeutsch würde man jetzt Tool dazu sagen. Und zwar die Konkordanz. Bestimmt haben einige von euch zu Hause eine Konkordanz. Ich habe zum Beispiel so eine kleine abgespeckte Version, so eine Handkonkordanz hinter meiner Bibelübersetzung. Und Konkordanz heißt übereinstimmen. Und eine Konkordanz gibt also eine Übersicht darüber, wie viele Wörter in der Bibel vorkommen und wie viele dabei übereinstimmen und wo man die findet. Wenn ich also jetzt in der Konkordanz zum Beispiel gnädig nachschlage, dann bekomme ich alle Stellen aufgezeigt, die das Wort gnädig beinhalten. Konkordanzen bieten uns also die Möglichkeit, einen Überblick zu bekommen, welche Bedeutung ein Wort in der Bibel hat. Man kann damit eine Aussage treffen, was die Bibel über das Wort zum Beispiel gnädig sagt, wie sie das Wort gebraucht und welche Facetten das Wort hat. Dadurch entsteht dann die Vergleichbarkeit, die zwischen den Bibelübersetzungen verloren geht. Und Christen haben dann in der Vergangenheit und auch heute noch diese Informationen über bestimmte Worte in der Bibel zusammengetragen und daraus Lehren der Bibel abgeleitet. Also zum Beispiel, was sagt die Bibel über XY? Was sagt die Bibel über Gnade? Viele dieser Lehren führten dann auch zu den Bibelkommentaren, die wir heute kennen und die in manchen Bibelübersetzungen vorkommen, wie zum Beispiel John MacArthur. Der hat zum Beispiel seinen Kommentar auch in einer Bibel in den Fußnoten angefügt. Und ich möchte heute über die Lehre des Menschen mit euch nachdenken und vielleicht kommen auch noch andere Wörter dazu in der Zukunft, muss ich mal gucken. Und mir geht es dabei darum, unseren Sinn für diese Worte zu schärfen. Von uns ausgesprochene Gedanken können unsere Wirklichkeit ausdrücken. Jedoch auch umgekehrt kann zu uns ausgesprochene Sprache unsere Gedanken beeinflussen und prägen. Darauf möchte ich heute hinweisen und ich hoffe, dass Gottes Geist uns hier wachsamer macht, mit unserer Sprache gut umzugehen und uns immer wieder zu hinterfragen, von was wir eigentlich ausgehen, wenn wir miteinander reden. Unser Verständnis von Werten, von Normen und von Ethik wurde in Europa primär durch die Reformation geprägt. Und nicht nur unser Verständnis davon, auch die Normen und die Ethik selbst. Unser Grundgesetz, unser deutsches Grundgesetz zum Beispiel, gründet sich elementar auf der Achtung des Menschen voreinander, wie sie in der Bibel aufgezeigt wird. Diese reformatorische Prägung hat sich lange Zeit bis auf die elementarsten Aspekte des menschlichen Zusammenlebens ausgewirkt. Mit welchem Anspruch wurde Handel getrieben und Geschäfte abgewickelt? Wie wurden Ehen geschlossen? Welche Rolle spielte Anerkennung von Autorität in der Erziehung und so weiter? Und die Antwort auf die Frage, wer ist der Mensch? Doch seit der Reformation durchlief die Frage, wer ist der Mensch, viele gesellschaftliche Phasen, die ihren Teil dazu beitragen, das Nachdenken über den Menschen nachhaltig zu prägen und zu verändern. Die Aufklärung zum Beispiel überhöhte den Verstand des Menschen zum zentralen Wesensmerkmal des Menschen. Ich denke, also bin ich. Wo Luther noch durch Römer 3, Vers 28 den Menschen als von Gott abhängig und durch ihn errettet definiert, fällt die Beziehungsebene zwischen Mensch und Gott in der Aufklärung weg. Der Mensch steht im Zentrum der Welt. Prägend war in dieser Zeit auch die Haltung von zum Beispiel Rousseau, auch einem französischen Philosophen, der Ansicht war, der Mensch käme eigentlich gut aus der Natur, würde also gut geboren, dann allerdings durch die Gesellschaft verdorben. Weiter war man der Meinung, dass Gott am Ende den Menschen für seine guten Taten belohnen würde. All das, was einem an Gutem auf der Erde verwehrt geblieben wäre, würde man dann bei Gott bekommen. Wir merken, wie sehr das Denken unserer Mitmenschen bis heute von diesen doch scheinbar schon so alten Philosophen geprägt ist. Doch wie definiert Gott durch sein Wort den Menschen? Wie kommt der Mensch auf die Welt? Und wie verlässt er sie? Und welche Rolle spielt Gott dabei? Die Bibel spricht davon, der Ursprung des Menschen liegt in Gott. Wir sind ein Gedanke Gottes. Im Psalm 100, Vers 3 schreibt der Psalmist, erkennt, dass Jahwe Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Und wir waren ja eben schon in 1. Mose. Dort steht, und Gott sagte, lasst uns Menschen machen. In unserem Bilde, nach unserem Gleichnis. Du bist ein Gedanke Gottes. Du bist Gott gewollt. Und ja, das zählt auch heute. Es galt für den ersten Menschen und es gilt für mich, für dich heute. In Psalm 139 spricht David von der unmittelbaren Schöpferkraft Gottes in seinem Leben. Gott ist der Initiator deines Lebens. Er hat Ja zu dir gesagt. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. 1. Mose 1, Vers 31. Gott schuf den Menschen zu einem perfekten und treuen Wesen. Unsterblich und tadellos. Gott setzte den Menschen in einen von ihm gebildeten Rahmen, den Garten Eden. Vor allem die Freiheit, Entscheidungen selbst zu treffen, genoss der Mensch in diesem Rahmen. Doch genau diese Freiheit wurde ihm dann zum Verhängnis. Jetzt kann man sagen, warum lässt Gott das zu? Das war eine Frage, die ich auch meinem Vater, als ich noch jünger war, immer wieder gestellt habe. Wir kamen immer wieder an den Punkt, aber warum lässt Gott das zu? Warum macht er den Menschen nicht einfach so, dass diese Frage für ihn überhaupt gar keine Relevanz hat? Warum blendet Gott das nicht einfach aus? Gott schuf den Menschen in seinem Ebenbild und nicht als Diener. Gott wollte ein Gegenüber, ein Wesen, das sich aus freien Stücken an der Beziehung zu ihm freut. Ein Wesen, das die Liebe erkennt und sie erwidert, die er schenkt. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, schreibt Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 19. Und in dieser Entscheidungsfreiheit bevorzugt der Mensch die Bewusstseinserweiterung um das Wissen von Gut und Böse vor der Gegenwart Gottes. Die Erkenntnis, der Verstand wird über Gott gestellt. Und so wählt der Mensch den Tod. Und die Schlange sprach: Gott weiß genau, dass euch die Augen aufgehen, wenn ihr davon esst. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist und werdet sein wie Gott. Doch die Freude nach dem Sündenfall bleibt aus. Es folgen Bestürzung, Scham, Angst und Verleumdung. Weiter Streit, Trennung und Einsamkeit. Und damit dringt die Sünde im Menschen in die zwischenmenschlichen Beziehungen ein. Sie verunreinigt sie und zerstört sie. Sie vollzieht den Verfall der Lebensgemeinschaft von Adam und Eva, stört das Familienleben, führt zum ersten Mord und damit zum ersten Todesfall der Menschheitsgeschichte. In Römer 5, Vers 12 schreibt Paulus: Deshalb gilt, wie die Sünde durch einen einzigen Menschen in die Welt kam, so auch die Überwindung der Sünde. Die Sünde dieses einen brachte den Tod mit sich. Und alle verfielen dem Tod, weil sie auch alle selbst sündigten. Es ist schwer bis unmöglich, das Prinzip der Erbsünde zu erfassen. Und Gott lässt uns dort auch im Dunkeln. Aber die Frage ist nicht, wie jeder Mensch in diesen Zustand hineingelangt, sondern vielmehr, wie er diesen Zustand wieder verlässt, beziehungsweise wie er diesem Zustand begegnet. Petrus musste vor den Obersten, den Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem erklären, wie der Gelähmte im Tempel wieder gesund wurde. Er sagte: Durch den Namen Jesus Christus steht er gesund vor euch. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Apostelgeschichte 4, Vers 10 und 12. Von Gott geht alles aus und zu Gott läuft alles hin. Genauso wie Paulus an die Kolosser schreibt: Denn durch ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare, das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Obrigkeiten. Es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Eine Stelle, die übrigens heute an diesem Tag eine besondere Relevanz hat. Der Mensch ist in seiner Verlorenheit absolut unfähig, Gott zu gefallen. Alle sündigten und sie reichten nicht an die Herrlichkeit Gottes heran. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Und an dieser Stelle habe ich mich gefragt, wie die Propheten, die Psalmisten, die Gottesmänner zu so einem Schluss kommen konnten. Weil auch schon früher gab es Hilfe für Hilflose in Not. Und auch damals bestimmt engagierte Mitbürgerinnen und Mitbürger, denen es am Herzen lag, zur Völkerverständigung beizutragen, Vorurteile abzubauen und dem Fremden zu mehr Recht zu verhelfen. Warum also gibt es trotzdem keinen, der Gutes tut, auch nicht einen? Und ich denke, die Antwort hier liegt im Wesen Gottes und damit auch im Wesen des Menschen. Der Mensch hat in dieser Frage seine Gottesebenbildlichkeit verloren. Der Mensch schafft es nicht, an die Herrlichkeit Gottes heranzureichen. was im Garten Eden noch Realität war, ist im irdischen Körper jetzt nicht mehr möglich. Der Mensch bleibt Mensch und ist daher zu allem fähig, nur nicht zur Gemeinschaft mit Gott. Für die Überbrückung dieses Risses musste jemand ein Opfer bringen. Und schon im Garten Eden brachte Gott selbst das Opfer und fertigte aus den Fellen der Tiere Adam und Eva wahrhaftige Kleidung. Das Opfer der Tiere brachte die Bedeckung von Scham und Verletzlichkeit, Vergebung von Schuld. Ein echter Hinweis auf den Tod Jesu. Und selbst Gott selbst würde letztendlich das Opfer am Kreuz bringen, um die Menschen mit sich zu versöhnen. Die Feigenblätter als halbgare Bedeckung der Blöße war für Gott nicht annehmbar. Der Mensch konnte sich durch nichts selbst aus der Situation befreien. Egal was er tat, es sollte nicht genügen. Seine Menschlichkeit hinderte ihn an der Gemeinschaft mit Gott. Und Jesu Tod am Kreuz macht da alles neu. Für jeden, der diese Tat für sich annimmt, gilt Galater 2, Vers 20: Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und in 2. Korinther 5, 17 bis 19 steht: Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat uns in uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Lasst uns zum Schluss nochmal zurückgehen zu dem, was Frau Bassler damals im Radio sagte. Kurzum, zwischen all dem Schrecken und Chaos hat sich ein Netz der Menschlichkeit über München gespannt und weit darüber hinaus. Ich habe die Hoffnung, dass wir die Herausforderung dieser Tage bestehen können, weil viele von uns trotz allem an die Macht von Liebe und Mitmenschlichkeit glauben. Ich riskiere jetzt mal was. Ich denke, es ist hart, aber die Menschlichkeit lag eben genauso in den Schüssen des Mörders am Olympia-Einkaufszentrum. Der Mensch ist von Gott getrennt und zu allem fähig. Ich, Simon Wiebe, bin zu allem fähig. Ich werde nicht gut geboren und bin dann abhängig von der Gesellschaft um mich herum, so wie man das in der Aufklärung verkündete. Der sündige Mensch verunstaltet die Gemeinschaft um ihn herum. Er trägt zu Unfrieden und zu Lieblosigkeit bei. Er ist die Ursache. Die Sünde in ihm ist die Ursache. Und weil das so ist, gibt es per Definition keinen Unmenschen unter uns. Es gibt Menschen, die anderen Menschen Unfassbares antun. Es gibt Menschen, die durch die Sünde in einer Weise erkalten, dass sie das Leben eines anderen jungen Menschen beenden. Und das ist tragisch und das ist abartig. Aber das Potenzial dieser Taten steckt in jedem von uns. Mich macht es demütig vor der unfassbaren Gnade und Güte Gottes, dass er uns in Familien und in Beziehungen stellt, die uns einen geistlichen und ethischen Kompass lehren. Aber das ist Gnade. Der Mensch ist zu allem fähig, durch die Sünde, die in ihm ist. Der Dank gilt Gott für den Ausweg, den er in Jesus Christus uns gebracht hat. In seiner Güte schenkt er uns Vergebung und eine lebendige Hoffnung auf die Ewigkeit. Nicht, weil wir es uns verdienen oder weil Gott noch was gut zu machen hätte, sondern weil er unser Retter ist. Und er sehnt sich danach, dass wir ihm wieder ähnlicher werden. Amen.